Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav Maga in Gelsenkirchen.
Aufzeichnung läuft. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Heute habe ich einen weiteren Gast virtuell vor mir sitzen aus Berlin. Ich war vor Jahren im Wuppertal auf einem Seminar bei Björn Schmiedeberg. Grüße an dieser Stelle. Zusammen mit meinem Co-Trainer hier, Mike vom Hyena Style. Und da traf ich auf diesen jungen Herren, Frank. Und Frank strahlt positive Vibes aus, wie im BJJ üblich, ziemlich gechillt, ne, wenn man so sagen darf. Vor allem technisch ganz weit oben. Senior, ich habe mir aufgeschrieben, Senior Full Instructor im Jeet Kune Do, Instructor für Jeet Kune Do Concepts, Repräsentant für Combat Submission Wrestling, BJJ Black Belt, Braungurt im Lutha Livre und We Love MMA Matchmaker. Herzlich willkommen, Frank Puczynski.
Danke, herzlich willkommen. Ich muss das gleich korrigieren.
Oh.
Der Matchmaker ist nicht mehr.
Ist nicht mehr. Wie kommt's?
Ich habe 50, 51, 52 irgendwie so Shows gemacht und dann war irgendwann bei mir die Luft raus. Ich habe das im letzten Jahr abgegeben an einen anderen Björn. Nicht Schmiedeberger, sondern Schneckenburger, der das jetzt macht. Aber seitdem gab es auch keine weiteren Veranstaltungen. Aber irgendwann war es dann auch mal gut.
Ist aber nicht auf ihn zurückzuführen, ne?
Das war eine Entscheidung von mir. Irgendwie auf Dauer, guck mal, ich komme ganz woanders, aber mein Hauptinteresse ist Grappling, nicht mehr MMA. Ich habe so viele Shows gemacht, ich hatte zum Schluss auch wirklich Probleme, die Shows auseinanderzuhalten, weil irgendwann hast du zu viele Kämpfe gesehen. Ich sehe MMA immer noch sehr gerne. Ich bin auch nicht ganz raus von Wheel of MMA, aber die Matches jetzt macht Björn und er macht die super. Also die letzte Fightcard, da war ich noch da. Ich glaube, das war Düsseldorf, unsere letzte Veranstaltung vor dem ersten Lockdown. Die hat er schon komplett gemacht und die war echt ein super Show.
Ja, jetzt überlege ich gerade, ich habe mir nämlich extra was ausgedacht zum Schluss hin. Ich wollte nämlich mit dir, ich habe hier 6 MMA-Kämpfer und wollte gern dir hinterher mit dir so eine Fantasie-Fight-Card zusammenstellen, indem ich dir spontan Name sag und du, welchen Gegner du dir da jetzt gerade so vorstellst. Vielleicht können wir da zum Schluss machen. Bevor wir die Folge starten, die Zuhörer sind es gewohnt, Zitat. Und ich habe mir ein passendes Zitat rausgesucht von Carlson Gracie. Es gibt keine Niederlage im Jiu-Jitsu. Entweder man gewinnt oder man verliert. Nein, stimmt ja gar nicht. Lernt. Oder man lernt. Was habe ich denn hier geschrieben? Es gibt keine Niederlage im Jiu-Jitsu. Entweder man gewinnt oder man lernt. Oi, oi, oi. Schande auf mein Haupt. Ja, wahre Worte. Frank, wie bist du zum Kampfsport gekommen? Wie bist du zum Jiu-Jitsu gekommen?
Oh. Jiu-Jitsu kam bei mir relativ spät und glaube ich auch über den falschen Weg. Ich habe als 6-Jähriger mit Ringen angefangen. Das lag einfach nur daran, weil es da, wo meine Eltern mit mir wohnten in Berlin, zu dem Zeitpunkt kaum was anderes gab. Es gab einen Ringerverein. Mein Vater hat gesagt, mit 6 Jahren machst du Sport und so bin ich in den Ringerverein eingetreten, war 3 Jahre lang beim Ringen. Meine Eltern sind umgezogen. Ich war 1 Jahr beim Fußball, bis mein Vater ein Einsehen hatte und merkte, dass Fußball nichts für seinen Sohn ist. Es gibt im Grunde genommen 2 Sachen, die ich nicht mag. Das eine ist alles, was mit Bällen zu tun hat und das andere ist alles, was mit einer Mannschaft zu tun hat. Nicht mit einem Team, aber eine Mannschaft zusammen auf dem Spielfeld ist nicht so mein Ding.
Selbst treiben oder als Zuschauer?
Interessiert mich beides nicht. Also Ich gucke es mir manchmal an, weil der Rest meiner Familie ist da begeisterter als ich. Wenn die sich nicht hauen, finde ich es langweilig.
Ja.
Nee, dann kam Schwimmen für 13 Jahre lang. Das fand ich sehr gut. Und irgendwann schwammen mir dann aber alle von dannen. Und ich habe angefangen, an der Tür meiner eigenen Clubs zu arbeiten. Bin so natürlich erst zum übers Boxen zum Kung-Fu gekommen. Aus dem Kung-Fu dann ins Jeet Kune Do. Über mehrere sehr beeindruckende Seminare damals mit Daniel Osanto, mit Larry Hartzell. Hab bei Udo Müller eine Ausbildung gemacht. Wir haben unsere erste Kampfsportschule aufgemacht. Ich bin 1995 im Sommer nach Los Angeles geflogen zum Training bei Daniel Osanto und bei Larry Hartzell und bei einigen anderen, Richard Bustillo. Und das war so anderthalb Jahre nach der ersten UFC. Und da ging schon in Los Angeles doch schon mächtig so, damals hieß es noch nicht MMA, No Holds Barred, all dieses Free Fight, you name it, Training ab. Und ich fand das super klasse. Es war total mein Ding und ich habe gemerkt, wir haben zwar zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen aus der Selbstverteidigung am Boden rumgedaddelt, aber ich bin praktisch erst ins MMA, bin vom MMA dann erst ins No-Gi-Grappling gekommen, habe dann in Deutschland eine ganze Zeit lang hier dann immer über Eric Paulsen, war bei ihm zum Training, war hier bei seinen Seminaren, bin jahrelang dem hinterhergereist, habe dann hier Andreas Schmidt mit dem Luther Libre kennengelernt, habe bei ihm halt trainiert. Und einer meiner Schüler, oder sagen wir, ich mag diese Schülerbezeichnung nicht so, weil das sind Leute, die mit mir trainieren. Also einer meiner Trainingspartner hat dann damals angefangen, hier in Berlin so die erste BJJ-Schule zu machen. Der fand Gi interessanter. Ich habe zu Anfang den Gi nicht so gemocht. Und der wurde dann ein, zwei Jahre später mein erster Gi-Trainer. Ulf Ehlert war eigentlich derjenige, der hier in Berlin BJJ wirklich eingeführt hat. Ja, und irgendwann, wenn man dann älter wird und merkt, dass Schlagen und Treten wehtut und No-Gi-Grappling auch besser funktioniert, wenn man noch kräftiger, schneller und explosiver ist, dann bin ich auf den Trichter gekommen, dass ja der Gi gar nicht so schlecht ist. Und seitdem bin ich eigentlich im BJJ hängen geblieben.
Dann hört man viel. Also ich kenne viele, die sagen, ich bin jetzt langsam im Alter, ich glaube, ich gehe jetzt vom Luther Libre oder vom was weiß ich, was ich gerade da mache, zum BJJ. Ist es wirklich so, dass das so vom Alter her?
Ich weiß es nicht. Also tatsächlich, ich bin in einem Alter, wo die meisten Leute einfach nur noch unterrichten, aber tatsächlich juckt es mich, jedes Jahr immer noch weiter Wettkämpfe zu machen. Das heißt, ich bin dadurch, dass ich in einer Altersklasse bin, die in Deutschland nicht so besetzt ist, relativ, wenn ich kämpfe, dann war es die letzten Jahre halt Portugal und Barcelona und London. Und ich habe festgestellt, dass ich mir eigentlich gewünscht hätte, doch mit dem Gi anzufangen, wenigstens beim Grappling, und dann zum No-Gi zu kommen, weil ich glaube, dass der Gi dich ein bisschen technischer macht, dass du mehr aufpassen, also deine Defensive auf jeden Fall besser macht. Es war halt andersrum. Es hat sich ein bisschen anders entwickelt. Andreas Schmidt hatte damals immer den Spruch, wenn du nach Formel 1 fährst, bindest du dir auch keine Schneeketten um. Da ist sehr viel Gutes dran, aber andersrum, wenn ich mir Sprinter ansehe, dann hängen die sich ziemlich häufig einen Schlitten hinten ran und rennen dann los, um einfach ein bisschen Widerstand zu haben, um dann ohne den Widerstand wiederum schneller zu sein. Ich glaube, dass sich beides recht wirklich gut ergänzt. Und für mich sind das alles. Mir ist es völlig egal, ob es No-Gi oder Gi ist und mit und ohne Schlagen. Auch Schlagen mit Gi, Schlagen ohne Gi, es ist alles Stücken eines großen Kuchens. Und es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten, genauso wie es Unterschiede gibt. Es gibt große Unterschiede, es ist nicht das Gleiche. Aber wenn du einmal so von diesem Kuchen gekostet hast, also ich kann den immer nicht genug von kriegen, mir ist es egal, was es ist.
Ja. Aber strebst du denn jetzt trotzdem den Schwarzgurt noch im Luther Livre an? Oder sagst du, das stelle ich jetzt erstmal hinten an, ich fühle mich jetzt momentan generell im BJJ ein bisschen wohler?
Das ist eine gute Frage. Nee, ich weiß es nicht. Alle meine Gürtel sind irgendwie im Laufe der Jahre und beim Training passiert. Das Ding ist, ich habe einen sehr, sehr guten Gi- und No-Gi-Trainer Und der vergibt Gürtel im BJJ. Unter dem habe ich nach dem Lila-Gurt, also alles von Braungurt und dann aufwärts, meine Gürtel bekommen. Für mich gibt es nicht so die Sehnsucht nach, ich muss noch in dem Stil einen Schwarzgurt haben. Solange wie es Grappling ist, ist es Grappling. Also ich brauche nicht irgendeinen bestimmten Gürtel, um weiter zu trainieren.
Gibt's ja den bekannten Spruch, Gürtel hält die Hose hoch, ne?
Ja, er ist schon ein bisschen mehr und ich bin auch für jeden Gürtel, den ich bekommen habe, auf jeden Gürtel bin ich sehr stolz. Ich habe, finde ich, für heutige Zeiten sehr lange für meinen Schwarzgurt trainiert. Ich habe den nach 16 Jahren bekommen und ich war sehr stolz darauf, dass ich ihn bekommen habe und ich möchte eigentlich auch gar kein Jahr dieser Zeit missen. Wenn ich, sage ich mal, früher nur mit Gi angefangen hätte, hätte ich ihn vielleicht ein bisschen eher bekommen. Aber ich wollte den gar nicht eher haben. Ja. Also die Zielscheibe ist groß genug, wenn du so als alter Knacker in irgendeine Schule reinkommst, die einen Schwarzgurt umbindet, dann leuchten schon immer die Augen der Leute und alle wollen mit dir Sparring machen. Und noch funktioniert es, ich mache es gerne.
Du hattest vorhin gesagt, Türsteher vor deinem eigenen Club. Du hattest einen eigenen Club?
Nein, ich hatte drei eigene Clubs.
Drei eigene Clubs? Was für Clubs?
Ich hatte, irgendwann in meinem Leben war ich mal Schallplattensammler. Habe dann in meinem Lieblingsschallplattenladen angefangen zu arbeiten. Aus dem Schallplattenladen wurde ein Label, aus dem Label wurde eine Konzertagentur. Aus der Konzertagentur, wo wir Tourneen gemacht haben mit Künstlern, wurde dann ein Club um die Ecke. Das damalige Ecstasy, so eine dreistockige, zu dem Zeitpunkt Diskothek. Wir haben dann da eine Konzerthalle, eigentlich zwei eingebaut. Dann wurde ein etwas größerer Club des Huxleys draus hier in Berlin für 2.500 Menschen. Und anschließend kam noch ein Club in Kreuzberg, das Trash, welches auch eine Diskothek mit Konzerthalle war dazu. Und das war so bis 1998 mein Leben.
Wahnsinn. Das heißt, du hast schon, gerade auch wenn du dann in Berlin an der Tür standest, du hast auch schon noch schon eine Menge erlebt, ne? Wenn es so in Richtung Konfrontation mit irgendwelchen Leuten geht.
Ja.
Und aus diesem Grund bist du dann so ein bisschen mehr zum Jeet Kune Do gekommen? Oder war das schon vorher?
Ja. Okay. Nein, JKD kam, also ich habe mit meinen Türsteherkollegen verschiedene Kampfkünste trainiert, aufgrund dieser Türgeschichten. Die waren auch alle, fand ich, recht gut, aber es war noch nicht das, was ich eigentlich wollte. Und wir sind häufig auf Seminare gefahren, um uns weiterzubilden. Und ich war im Mai 1991 oder 92, ich glaube 91, auf einem Seminar bei Heinz Görres in Hannover, organisiert von Udo Müller bei Dan Inosanto. Und das war so, du hast 2 Tage, 4 Stunden, der Mann hat unglaublich viel gemacht, alles auch Zeug, was ich eigentlich nicht kannte. Und trotzdem hat es 3 Monate später natürlich immer noch funktioniert. Und ich dachte mir, ey, wenn der mir in 2 Tagen so viel beibringen kann und dieses Zeug auch so direkt ist und funktioniert, dann ist es was, was ich noch mehr lernen möchte. Wir waren dann im gleichen Jahr, im Oktober, an gleicher Stelle bei Larry Hartzell bei einem Seminar. Das hat mir eigentlich noch besser gefallen, weil es ja nicht ganz so viel war, sondern ein bisschen konzentrierter. Du hast an einzelnen Sachen ein bisschen länger gearbeitet. Und es hatte für mich, für das, was ich damals gesucht habe, eigentlich genau das. Es gab Vollkontakt-Sparring von vornherein, noch mit sehr viel Schutzausrüstung. Und das war einfach das, was ich gesucht habe.
Hartzell ist, soweit ich weiß, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ein ehemaliger Schüler auch von Bruce Lee, ne?
Ja, Dan Inosanto ist natürlich ebenfalls der große Originalschüler von Bruce Lee. Hat denn dort die Los Angeles Schule noch zu Bruce Lees Lebzeichen unterrichtet, hat denn eigentlich das ganze JKD am Leben erhalten, als Bruce Lee 1973 dann verstorben war. Und Larry war ein Originalschüler von Bruce Lee, der denn bei Dan Inosanto auch weiter trainiert hat, seine eigene Schule eröffnet hat. Und eigentlich derjenige, der so im JKD für das Grappling bekannt war.
Hat sich das JKD in den ganzen Jahren so ein bisschen geändert oder ist das quasi gleich geblieben? Weil ich sage jetzt mal, wenn der Meister ja stirbt, sind da irgendwelche von seinen Ex-Schülern, haben da so ein bisschen gesagt, pass mal auf, lass mal ein bisschen die Sachen modernisieren oder was abändern? Oder hat sich da
Das
keiner
ist
dran
die
getraut?
große Kontroverse in JKD. Ich denke, das entstand eigentlich ja durch so ein komisches Zeitungsinterview Mitte der 90er. Diese JKD-Concepts versus Original JKD-Geschichte, also ein Teil der JKD-Community, die praktisch die Prinzipien und Konzepte des JKD-Trainings auch versucht haben, auf andere, modernere Trainingsmethoden oder andere Kampfkünste zu übersetzen und zu gucken, was ihnen dort gefällt, und andere, die gesagt haben, nee, wir machen nur das, was Bruce Lee damals mehr oder weniger trainiert hat und bleiben dabei, um es zu erhalten, beziehungsweise das reicht, weil weniger ist mehr. Ich habe mich immer versucht, da rauszuhalten. Ich war genauso bei dem einen Camp wie bei dem anderen Camp. Ich war auf den Seminaren dieses JKD-Nukleus, also der Leute, die das wahre Original-JKD behalten wollten, genauso wie auf den Seminaren der Leute, die JKD-Concepts. Sowas überlasse ich anderen, darüber zu diskutieren.
Gut, das schon, aber du bist ja gerade was Kampfsport angeht. Du bist ja kein unbeschriebenes Blatt. Das heißt, du bist ja wirklich jemand, der wirklich sehr erfolgreich ist, der technisch sehr hoch versiert ist. Und bist du da schon mal in so einem Zwiespalt geraten, wo du gesagt hast, ey, das, was ich hier mache, du hast gerade, ich weiß nicht, ob das extra war oder ob du JKD Kampfkunst nennst. Manche sagen ja Kampfsport. Siehst du das mehr als Kunst an oder sagst du, ey, nee, das hat schon seine Daseinsberechtigung in der Selbstverteidigung, dass du gesagt hast, irgendwie habe ich Probleme damit, diese traditionelle Schiene weiter fortzuführen, weil ich weiß, im Real kann sie mir nicht weiterhelfen, also in der realen Situation.
Also ich mache für mich persönliche Präferenz sehr wohl einen Unterschied zwischen Kampfsport und Kampfkunst. Kampfsport ist alles das für mich, wo es einen sportlichen Wettkampf gibt.
Ja.
Im JKD gibt es keinen sportlichen Wettkampf. Es gibt Trainingsmethoden, die dem Kampfsport ähneln, meistens Sparring oder isoliertes Sparring, aber es gibt keinen sportlichen Wettkampf mit einem Schiedsrichter und Regeln. Demzufolge mache ich diesen Unterschied, wobei das überhaupt nicht wertend sein soll. Also Kampfkunst kann genauso für Selbstverteidigung wie für Sport genutzt werden wie Kampfsport. Ich habe mich in meinem Leben mit, glaube ich, sehr vielen Kampfkünsten beschäftigt. Ich bin der Meinung, dass auch, weiß ich nicht, ein Kampfsport wie Boxen oder Muay Thai oder Ringen hervorragend für die Selbstverteidigung benutzt werden kann. Genauso wie eine Kampfkunst wie philippinisches Eskrima hervorragend auch als Sport umzusetzen ist.
Ja.
Es geht da eigentlich mehr darum, was ich zu dem Zeitpunkt, in dem ich es trainiert habe, mit dieser Geschichte gemacht habe. Da liegt so meine persönliche Unterscheidung zwischen Kampfsport und Kampfkunst.
Trainierst du noch, JKD?
Nein.
Gar nicht mehr.
Habe also selten, nicht ganz ausschließen möchte ich es nicht, weil ich mich ab und zu mit Leuten treffe und so ein bisschen privates Training mit denen mache. Ich mag es nicht mehr unterrichten. Das liegt mehr daran, dass du halt, wenn du unterrichtest, hast du da 20, 25 Leute. Dafür habe ich nicht mehr die Lust und auch nicht mehr die
Energie.
Geduld. Ja, und auch nicht die Energie, weil du halt ja auch dort jedes Mal wieder bei Null anfangen musst. Aber ab und zu treffe ich mich mit ein paar fortgeschrittenen Leuten, die bei uns trainieren, oder mit ganz anderen Leuten, die das gleiche Interesse haben, dann trainieren wir da noch ein bisschen, aber ich würde sagen, 95, 96% meines Trainings sind Grappling, Nogi und Gi. Das ist das, was mir Spaß macht. Das ist das, wo ich glaube auch, wo es sich immer noch am weitesten entwickelt, auch wo ich für meinen Körper immer noch diese Trainingsmethodik umstellen kann. Wenn du JKD ist eigentlich relativ einfach, und um es erfolgreich einzusetzen oder umzusetzen, brauchst du bestimmte Attribute, die du kaum durch irgendwas anderes ersetzen kannst. Timing kann Geschwindigkeit ersetzen. Explosivität und Kraft sind relativ schnell schwierig zu ersetzen. Aber sie lassen nach. Also ich werde dieses Jahr 56. Da haben meine Attribute schon etwas gelitten. Ich kann aber die Attribute, die ich beim Grappling brauche, durch andere ersetzen. Gerade im Gi, wo das Spiel durch Griffe und durch Reibung langsamer ist. wo du natürlich als Adult mit 21, Exklusivität ist ein super Attribut. Und ich werde wahrscheinlich in einem Wettkampf gegen einen 21-jährigen Black Belt nicht gut aussehen. Ich habe vor 2 Jahren aus Jux und Dollerei bei den Finnish Open teilgenommen in der Adult-Klasse und bin im ersten Kampf gut vermobbt worden von so einem 28-jährigen, breitschultrigen, 2,20 Meter Finn, der scheinbar neben einem Atomkraftwerk aufgewachsen ist, so groß und kräftig war der.
Ja.
Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich fand es witzig und eigentlich war es auch mehr so ein Ding, weißt du, du fährst dahin und alle ziehen dich auf. Oh, du hast 5 Leute, die hier kämpfen und du bist nur der Coach. Du coachst die nur. Ich so, nö, ich mache auch mit. Aber ich denke, in meiner Altersklasse bin ich auch im Wettkampf immer noch recht erfolgreich.
Ihr macht doch den Wettkampf noch Spaß, ne?
Mir macht es total Spaß. Ich bin mein Leben lang irgendwie in diesem Competition-Modus. Ich brauche das. Das befriedigt meinen Ehrgeiz. Ich glaube auch, dass wenn ich nicht wenigstens einmal im Jahr, also letztes Jahr war hart, weil ich in keinem Wettkampf nach den Europeans mehr teilgenommen habe. Ich war Gott sei Dank im Januar noch bei den Europeans, hatte da schöne Kämpfe, sogar relativ viele Leute in meiner Altersklasse, deswegen hat es Spaß gemacht. Aber ich denke mal, wenn ich über einen längeren Zeitraum keine Wettkämpfe mehr machen kann, dann würde ich wahrscheinlich auch aufhören. Weil das Training dafür pusht, dieser Vergleich pusht unglaublich und jedes Mal, wenn du verlierst, und da kommen wir halt wieder zurück zu deinem Zitat, mit dem du angefangen hast, da merkst du, wo die Lücken in deinem Spiel sind. Und dann versucht man, die auszugleichen. Und das Ding ist, BJJ bietet für mich auch in meinem Alter, in dem ich jetzt bin, doch so viel unglaublich viele oder innovative Möglichkeiten. Es gibt bestimmt 1000 Leute, wenn nicht mehr, in meinem Alter, die in bestimmten Aspekten des BJJ als Sport besser sind als ich und die ich auch nie einholen werde. Aber ich habe Sachen wiederum in meinem Spiel, weil ich sowas gerne mache, die untypisch sind. Bei mir heißt es dann immer so Funky Jiu-Jitsu. Also die meisten Leute gucken halt, meine Lieblingsposition ist der Halfguard und ich bin, ich glaube, vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren im Finale in Barcelona bei den Masters Europeans bin ich da nicht weitergekommen und habe dann auf einmal mit Rubberguard angefangen. Und ich weiß, dass nicht nur mein Gegner relativ komisch geguckt hat, sondern auch die Leute, selbst meine Leute, die mit mir trainieren zu Hause, haben dann danach geschrieben, sag mal, hast du da jetzt wirklich mit Rubberguard angefangen? Ich habe noch nie bei Eddie Bravo trainiert, aber ich finde sein Zeug unglaublich innovativ und toll.
Ja.
Und bin auch nicht übermäßig gelenkig, muss man meiner Meinung nach dafür auch gar nicht sein. Aber es hat total Spaß gemacht, weil es hat meinen Gegner total aus seinem Spiel rausgenommen. Und ich habe 5 Sekunden vor Schluss gewonnen mit einer Eddie Bravo-Technik und das war der Hammer für mich.
Ich habe ja auch eine Zeit lang BJJ gemacht. Und ich bin, muss ich mich jetzt hier outen, ich bin Guard-Puller. Ne? Mein erstes Turnier, das war damals bei Renzo Gracie in Holland. Und ich war ziemlich aufgeregt. Und
in Kemal habe ich Barcelona gekämpft mal.
Genau, beim Kemal. Und im Training sagt man immer, ah, guck mal, der pullt die Guard und wird dann immer laut gelacht. Und beim Turnier war es dann, wie sie dann mir zugerufen haben, gehen die Guards. Ne? Wenn man jetzt auf BJJ-Turnieren ist, gerade auch so IBJJF, und man sieht, wie Leute absichtlich auf den Rücken fallen. Die erste Frage, bei diesen IBJJF-Turnieren gibt es ja keine Strafe für Teilnehmer, die einen Guard-Pull machen, richtig?
Richtig, gibt es nicht.
Warum wird der Guard-Pull im IBJJF nicht bestraft?
Warum sollte er bestraft werden?
Du gehst ja dann quasi in einen Nachteil. Also du legst dich ja quasi freiwillig hin und der andere liegt direkt oben drauf. Wäre das nicht
irgendwie... Ist das ein Nachteil für dich?
Ja, ich denke mal von den Punkten.
Das ist ja die Frage. Wieso von den Punkten? Oben liegen heißt ja nicht... Also für mich ist der Guard an sich die Position des BJJs. Die Hauptposition. Wenn ich mir Wettkämpfe angucke, dann finden 70-75% der Wettkämpfe, der Wettkampfzeit findet in irgendeiner Form von Guard statt.
Ja.
Das ist die zentrale Position im BJJ. Selbst bei Nogi, selbst durch die ganzen Fußhebelgeschichten der letzten 5 Jahre, die ich super finde. Ich mochte Fußhebel schon immer, schon von meinem ersten Shooto-Klasse an, fand ich Fußhebel 1995 klasse. Aber selbst mit diesen ganzen Geschichten kommen wir immer wieder zum Guard zurück. Du begibst dich in eine vermeintlich schlechtere Position. Trotzdem wird der Guard Pass. Also wenn du oben liegst und an den Beinen deines Gegners vorbeikommt, wird höher bewertet als der Sweep. Das heißt, was sich daraus widerspiegelt, ist doch, dass es bedeutend schwieriger ist, aus dem Guard rauszukommen, als mit dem Guard zu gewinnen. Das nächste ist Guard Pull. Ich bin Guard Puller, gar keine Frage.
Ja. Und warum ist dann so dieser, ich habe es nicht lange genug gemacht, ne? Entschuldige, wenn ich jetzt bestimmte Fragen stelle, wo andere mit den Augen rollen und sagen, was war denn jetzt für eine Frage? Aber warum wird dann so, ja, dieses, ich sag mal, lustige Meme dann auch im Internet, guck mal, typischer Guardpuller oder so. Warum macht man sich dann über diese Leute lustig, so ein bisschen?
Weil die meisten Leute, die sich darüber lustig machen, der Meinung sind, dass du einfach nur hingehst, dir irgendeinen Griff holst und dich hinsetzt und dann wahrscheinlich derbe auf die Glocke kriegst. Das Problem also ist, dass du...
Also finden die es dann quasi zu monoton, zu langweilig?
Ja. Okay. Aber erfolgreiche Guardpasses, je höher du kommst im Gürtelsystem, je mehr Wettkämpfe du hast, je fortgeschrittener deine Gegner sind, erfolgreiche Guardpulls müssen trainiert werden. Du kannst dich nicht einfach nur absetzen und dann darauf hoffen, dass dein Gegner in deinen Close Guard oder in deinen in meinen Half Guard oder in deinen Lieblings Open Guard kommt. Mhm. So etwas muss man trainieren. Ich habe 6 oder 7 verschiedene Strategien, um in meine Lieblingsguards zu kommen. Und die trainiere ich für jeden Wettkampf. Und ich habe verschiedene Griffe, um es dir schwierig zu machen, da rauszukommen. Für mich ist tatsächlich erfolgreiches Guard-Pullen auf dem Level ähnlich anstrengend wie Werfen. Mein Problem, warum ich Würfe nicht mag, liegt tatsächlich heute an meinem Alter. Ich fand Würfe schon immer toll. Aber die einzigen Male, die ich mich im Training oder bei Wettkämpfen verletzt habe oder verletzt wurde, haben immer irgendwas mit Würfen zu tun gehabt. Entweder war die Diskrepanz zwischen dem Können zu groß oder man ist denn doch schlecht gefallen oder man wurde schlecht geworfen. Alle Verletzungen, die dort je bei mir persönlich entstanden sind, kam durchs Werfen. Und ich finde Guardpullen tatsächlich für mich als Halfguard-Spieler ist der Halfguard unten für mich die viel bessere Position in meinen Augen. Und wenn du mich freiwillig in diese Position lässt, dann bekommst du ja auch eine kleine Bestrafung. Und das ist ja Halfguard eigen, ist ja Halfguard ist die einzige Position, dass wenn ich da reinpulle und dir entweder den Guard Pass danach vermiese oder du nicht mehr weiterkommst, du ja trotzdem Advantage kriegst. Also für den Halfguard gibt es ja sogar eine kleine Bestrafung. Nämlich, dass der Gegner eine kleine Wertung bekommt. Bei den anderen Guards ist es nicht so.
Ja.
Von daher, ich fühle mich im Halfguard wohl. Ich werde, glaube ich, selten im Halfguard getappt und habe doch auch relativ verschiedene gute Angriffe von dort oder verschiedene Spiele. Je nachdem, wie du dich bewegst und fühle mich da auch sicher.
Jetzt ist es ja, du hattest das vorhin angesprochen, Heelhooks, ich glaube ab Lila Gurt, ne, im BJJ.
Nein, Heelhooks waren im BJJ, ich glaube, die letzten 22 Jahre komplett verboten. Dieses Jahr 2021 ist das erste Jahr, in dem die IBJJF Heelhooks für die Adult-Klasse, also nicht Masters und auch nicht drunter, keine Jugendlichen, für No-Gi und ausschließlich für Braun- und Schwarzgurte wieder erlaubt.
Okay.
Das ist ein Testjahr. Es ist ein Testjahr, weil Heelhooks außerhalb der großen Veranstalter wie IBJJF und GGIF doch durch Dean Lister, Danaher und Tense Planet relativ modern geworden sind. 5 Jahre lang praktisch alles damit weggemacht wurde, weil keiner mehr Heelhooks trainiert hat. In meinen Augen ein unglaublicher Fehler.
Ja, in meiner auch, weil ich hatte das öfters auch mitbekommen, dass dann irgendwelche Leute aus dem Luta Livre irgendwie zu Gast waren bei BJJ-Leuten und haben dann direkt irgendwie, ja, sind dann an die Knöchel gegangen und dann hieß sofort, ey, nee, das machen wir nicht. Und ich hatte vor 7, 8 Folgen den Daniel Didani hier als Podcast-Gast und er hatte mir damals in Brasilien erzählt, dass er damals auch mit BJJ anfing und ging dann zu jemandem, der hat Luta Livre trainiert. Und er hat ihn mehrere Male hintereinander, innerhalb von 5, 6 Mal hintereinander, durch Aufgabe gezwungen anhand eines Heelhooks. Und er ist dann zurück zu seinem Meister gegangen und hat gesagt, ey, zeig mir das. Und der Meister hat dann gesagt, nee, sowas machen wir im BJJ nicht. Dann hat er gesagt, okay. Und dann ist er zurückgegangen und hat dann Luta Livre gemacht, das, was er jetzt macht. Warum, Warum, wo liegt da die Angst der BJJ-Leute oder sage ich jetzt mal der Verantwortlichen, dass sie sagen, ey, lass uns das mit, sagen wir mal, ab. Ich kann es verstehen, dass man das keinen Weißgurten irgendwie zumutet, aber dass man sagt, ab blau oder lila, lass uns das mit ins Programm aufnehmen. Und auch mit in die sportliche Aspekt bei zum IBJJF.
Also woran sie früher lag, kann ich dir nicht sagen. Das war sicherlich einer historischen Entwicklung geschuldet. Im BJJ waren Fußhebel im Allgemeinen ja erstmal verpönt. Dann hat man langsam mit geraden Fußhebeln angefangen, hat Kneebars und Toeholds mit dazu genommen. Da ist, glaube ich, der Vorteil meiner Entwicklung gewesen, von meiner ersten Grappling-Stunde an bei Eric Paulsen waren Heelhooks immer mit dabei. Von Eric Paulsens Combat Submission Wrestling bin ich ins Lutter Livre gekommen, da waren Heelhooks immer mit dabei. Und dann im BJJ waren Fußhebel mal für mich immer ein gutes Ding, weil die meisten BJJler zu Anfang hier das überhaupt nicht kannten. Auch ohne Heelhooks nicht. Der Heelhook hat so einen Mythos, unglaublich schnell verletzend zu sein. Das mag stimmen, wenn mindestens derjenige, der ihn nicht kennt, damit gehebelt wird. Sehnen haben nicht so viel Schmerzrezeptoren wie Muskeln. Das heißt, der Heelhook an sich tut viel, viel später weh. Wenn er weh tut, ist meistens schon irgendein Band im Knie verletzt. Das heißt, das Verletzungsrisiko ist größer. Und es kam ganz sicher auch zu Anfang immer so aus Positionen, wo man dann dachte, naja, die widersprechen dieser Geschichte im BJJ, dass du eine Kontrolle über den Gegner brauchst, bevor du ihn erheben kannst. Die Idee im BJJ ist ja, dass ich dich zu Boden bringe und dich anschließend in eine Kontrollposition nehme, aus der ich dich theoretisch auch schlagen kann. Das funktioniert bei den wenigsten Fußhebeln. Ja. Das heißt, sie passen nicht ins Hauptkonzept. In der Geschichte des BJJs kommt der Sport ja erst relativ spät. Und zu Anfang war es eine Art Selbstverteidigung. Und in der Selbstverteidigung hat man gedacht, ich muss eine dominante Position einnehmen, in der ich nicht getroffen werden kann, aber dir wehtun kann. Genau. Und das ist mit Fußhebeln ja anders. Wenn ich mich von oben nach hinten absetze, kommst du hoch und haust mir auf den Kopf. Ja. Und wenn du nicht so ein super Ausnahmetalent bist, wie, weiß ich nicht, Gordon Ryan oder im MMA Ryan Hall oder Paul Hades, dann passiert das ja meistens auch. Da muss man sagen, haben Tense Planet und gerade hier John Denner mit der Hierarchie dieser Fußhebelpositionen, mit den ganzen Ashigarami, Outside Ashi, Inside Ashi, daraus folgen Cloverleaf, Saddle, 411, you name it, doch eigentlich die Idee des BJJs, nämlich Kontrollpositionen da einzuführen, da haben die super Arbeit geleistet. Das war der Hammer. Und der Witz dabei ist, vor 6, 7 Jahren, so bei den ersten EBIs, als Heelhooks aufkamen im sportlichen Submission Wrestling, waren ein Großteil der Siege bei diesen Veranstaltungen über Heelhook. Das hat in der Zwischenzeit ja auch nachgelassen, weil es beide Seiten kennen. Beide Seiten wissen, dass es kommt. Und wenn du weißt, dass es kommt, bis du tatsächlich in den wichtigsten Positionen bist, kann die andere Seite ja auch ganz gut kontern.
Das heißt, ab diesem Jahr versucht die IBJJF ein bisschen die Heelhooks und so reinzubringen?
Ich denke ja, den laufen sonst wahrscheinlich zu viele Leute woanders hinweg. Also wie gesagt, bei Nogi, Braungurt und Schwarzgurt in der Adult-Klasse ist es ab diesem Jahr wieder erlaubt, mit Heelhooks und Reaping zu arbeiten.
Ja, bin ich gespannt. Was viele aus der Generation Z gar nicht wissen, dass du der Initiator oder auch, glaube ich, der Erfinder des KKB bist.
Nein.
Nicht, auch nicht. Aber du bist noch im Impressum drin.
Ja, das KKB wurde damals gegründet von Sebastian und Kreider. Ich habe das KKB, als beide ausgestiegen sind, ich müsste lügen, 2004, 2005, 2006, keine Ahnung, irgendwann dann übernommen und am Leben erhalten. Beziehungsweise wurde es ja dann erst groß und jetzt heute läuft es noch so nebenbei. Die Zeiten für Internetforen sind lange vorbei. Heutzutage ist man auf modernen Social Medias wie Facebook und Instagram und TikTok und you name it. Viele Sachen, die ich gar nicht mehr kenne. Aber es gibt es immer noch und es sind immer noch so 300, 400, 500 Schreiber am Tag und ungefähr 10-mal so viele Mitleser. Aber das ist nichts. Wir hatten in Hochzeiten ja 8000 Zugriffe in einer Sekunde.
Für die, die jetzt nicht wissen, das KKB ist das Kampfkunst-Board-Forum, ne? Und da kann man sich anmelden und dann gibt es auch spezielle Threads über, weiß ich nicht, Karate, Boxen und ja, es ist unheimlich weitläufig. Ich habe mich damals 2003 auch angemeldet, weil wir hatten damals hier eine Capoeira-Schule und das Problem ist, ich kriege bis heute noch Anrufe, weil ich da meine Handynummer eingegeben habe, die ich seit 1996 besitze. Und ich habe auch leider mein Passwort vergessen. Ich kann es nicht, ich finde den Thread auch nicht mehr da. Aber ich bekomme locker 3-mal im Jahr immer noch einen Anruf, wo dann irgendeiner in diesem Forum meine Adresse gefunden hat und mich anruft. Also ich habe heute mal reingeguckt, es sind immer noch aktuelle Sachen drin. Also sind da genug Leute, die da noch reinschreiben?
Ja, also 200, 300, 400 Leute schreiben da am Tag immer noch. Aber wie gesagt, zu Hochzeiten waren es 8000 Zugriffe in einer Sekunde. Ich musste damals mit dem Server ins Ausland. Nicht, weil ich irgendwie vor der deutschen Strafverfolgung flüchten wollte, sondern ich habe keinen vernünftigen Server hier bekommen, der diese Last aushalten konnte. Wir waren dann eine Zeit lang in Frankreich bei Ouviage. Das war in Europa der größte Serveranbieter. In der Zwischenzeit sind wir wieder zurück, weil ich brauche nicht mehr so einen großen, teuren Server. Aber es läuft halt immer noch. Und solange wie Leute sich darüber noch austauschen, für mich war es eigentlich... Ich war damals Beta-Tester 97 für Internet hier in Berlin, als es überhaupt in Deutschland erst losging und habe dort noch bei Newsgroups, DE kam später direkt, Sport, Martial Arts war die erste Newsgroup zum Thema Kampfkunst. Und als ich das erste Mal dann in Amerika war, habe ich mir darüber Adressen besorgt, wo man denn beim Training war und fand die Idee, das war für mich ein Hammer, dass du also so ein Netzwerk hast, worüber du Adressen, Kontakte knüpfen kannst mit Leuten, mit denen du dann trainieren kannst. Und 91 war das, nicht 97. So entstand dann irgendwann mal die erste deutsche Newsgroup und dann gab es das erste, ich glaube, dass das erste deutschsprachige Kampfkunstforum war Holgers Wing Chun Forum. Der hat sich dann mit einem berühmten Kölner Wing Chun-Vertreter irgendwie missstimmig angelegt. Der ging dann unter und ich glaube, dann gab es schon das KKB oder die Vorläufer des KKBs. Und ich, wenn mich nicht alles täuscht, war ich der dritte oder vierte User, der sich dort eingeschrieben hat.
Wahnsinn. Du warst quasi der Vordenker von Facebook, ne? Wenn er mal so ein bisschen weiter
spinnt. Kampfforen waren ganz sicher die Vordenker. Also ich habe zu dem Zeitpunkt Kommunikationswissenschaft studiert und fand es einfach interessant, dass sich so viele Menschen in einem Netzwerk Informationen austauschen können. Und zwar nicht nur Formelwissen, sondern auch versucht haben, anderen Menschen ihre Erfahrungen weiterzugeben mit bestimmten Techniken, mit Drills, mit Methodik. Mhm. Das fand ich eigentlich immer am interessantesten.
In Berlin trainierst du oder du leitest das Hilti BJJ?
Ja.
Ist über Schweden, erklär mal genau, ich habe das nur noch so ein bisschen in Erinnerung. Die Origin sind in Schweden und haben sich dann so ein bisschen ausgebreitet in Europa weiter?
Eigentlich in Schweden und Finnland. Rickard, der Hilti damals gegründet hat, gehört in Europa zu dem Dirty Dozen. Wenn mich nicht alles täuscht, war der dritte oder der vierte Schwarzgurt, den es überhaupt in Europa gab. Die anderen davor waren Franzosen. Mhm. Der war vorher in einem anderen Team, war dann mit seiner ersten Teamwahl etwas unglücklich, ist nach Brasilien gegangen, hat dort beim Brazilian Top Team unter Murilo Bustamante trainiert und hat dann in Stockholm und ich glaube Turku in Finnland Hilti gegründet. Der Grund, warum es nicht BTT hieß, war einfach die Erfahrung aus dem Team davor. Er wollte Hilti ist eine Non-Profit-Organisation. Das ist die Voraussetzung. Und in den Teams, bei den meisten Teams zahlt man halt so eine Art Franchise-Gebühr, die ich auch okay und berechtigt finde. Wenn du mit einem Namen Geld machen kannst, dann haben vorher Leute sehr viel Geld und Zeit und Arbeit in diesen Namen gesteckt. Und ich kann es durchaus verstehen, dass den jemand verkaufen will.
Beispiel Gracie.
Was immer.
Ja.
You name it. Aber ich denke, in einem Land, gerade bei uns, wo doch der Vereinsgedanke immer noch da ist, also eine Solidargemeinschaft, die es halt auch Leuten ermöglicht, die nicht so viel Geld haben, diesen Sport auszuüben, sollte es auch eine Alternative dazu geben. Und damals haben die das dann halt Hilti genannt, damit nicht irgendwann mal jemand vom BTT ankommt und sagt, hey, jetzt wollen wir aber unsere Franchise-Gebühren haben. Ist bis heute auch nicht passiert. Wir hatten Murillo auch schon ein paar Mal bei uns in der Schule. Und das ist alles super. Aber so ist halt, Hilti hat sich so 2008, 2013 zu einem der größten europäischen Teams gemausert. Ist es in der Zwischenzeit ganz sicher nicht mehr. Auch da gibt es jede Menge Offshots und Leute, die ihr eigenes Ding dann machen wollen. Alles völlig okay. Mein Trainer war halt, ist ein BTT Black Belt, Pedro. Der war nach Murillo der Head Coach von Hilti in Schweden und Finnland und kam dort schon ein paar Mal zu mir. Ich wusste, das mit Hilti kannte ich alles gar nicht. Ich weiß, dass der mich vor 14 Jahren oder so mal mitgenommen hat nach Stockholm. Er ist gar nicht so lange her. Egal. Der hat mich mitgenommen nach Stockholm. Ich war zu dem Zeitpunkt auch frei, also nicht mehr in einem Team. Ich war vorher in einem anderen Team, hatte mich aber vorher getrennt von dem Team, weil ich da auch mit einigen Sachen nicht so, die waren nichts für mich, so wie ich mir das gedacht habe. Und ich fand, die haben was gehabt, was ich mir immer gewünscht habe, nämlich mehrfach im Jahr Camps. Treffen der Leute aller Schulen aus dem gleichen Team, wo du nichts mehr da machst, als 8 Stunden am Tag zu trainieren und dich auszutauschen. Wo es nicht so dieses Ding, da vorne ist ein großer Vortoner, der Schwarzgurt, der kriegt jede Menge Kohle dafür, die er verdient, gar keine Frage. Und alle müssen das nachmachen, sondern es ging immer um den Austausch. Kampfkunst heißt für mich, ich tausche mich mit dir aus. Du zeigst mir deine Sachen, ich zeig dir meine Sachen. Und dann lernen wir beide voneinander. Und das war einfach, das hat mich umgehauen. Da waren 120 Leute in dem Raum. Ich glaube, über 20 Schwarzgurte rannten rum und passten eigentlich darauf auf, dass sich niemand verletzte. Wir haben 8 Stunden trainiert. Niemand wurde verletzt. Und ich habe in diesen 8 Stunden so viel gelernt wie vorher selten im Training. Und ich wollte da unbedingt mitmachen. Und so bin ich dazu gekommen. Und seitdem, wenn nicht Corona ist, haben wir eigentlich immer noch so 6, 7 Camps im Jahr. Fahren dort, entweder fliegen wir dorthin, ein Camp, das Ende April ist immer bei uns in Berlin, da kommen dann sehr viele Leute zu uns und dann stehst du da 6 bis 8 Stunden mit 100 Leuten auf der Matte, rollst miteinander, tauscht Technik miteinander aus, ein paar Instruktoren zeigen immer maximal eine Viertelstunde ihr 2, 3 Sachen aus ihrem neuesten Ding. Du versuchst das alles ein bisschen zusammenzusetzen und dann geht's weiter.
Die Szene in Schweden ist ziemlich groß, ne?
Was BJJ? Überraschenderweise, ja. Ist Wahnsinn. Alleine in Stockholm gibt es, wenn mich nicht alles täuscht, 27 Schulen. Hilti Stockholm, als ich da hingekommen bin, hatte über 20 Schwarzgurte schon damals. Also da war hier in Deutschland noch, ich glaube, da gab es noch nicht mal in ganz Deutschland 27 Schwarzgurte.
Wahnsinn. Wie sieht es in Berlin aus?
Berlin hat, finde ich, eine sehr gute, sehr gemischte Szene. Wir haben einen ganz großen Vorteil. Wenigstens die Ur-Berliner, die alle noch BJJ machen, kommen eigentlich alle aus der Schule von Ulf damals. Und selbst die Neuen, die dazu kamen, haben sich zum Großteil daran gewöhnt, dass wir uns eigentlich alle miteinander ganz gut verstehen und uns sehr gut austauschen. Das heißt, wir haben, wenn kein Corona ist, sehr viele Open Mats jede Woche, immer in einer anderen Schule. Und die Leute reisen tatsächlich von Open Mat zu Open Mat und können überall mittrainieren.
Gibt schon eine BJJ-Schule im Prenzlauer Berg?
Die IMAG war vorher im Prenzlauer Berg. Ich glaube im Augenblick, ich will jetzt, oh mein Gott, nachher kriege ich auf den Kopf, weil ich irgendjemanden vergesse. Aber ich glaube, zur Zeit gibt es niemanden im Prenzlberg. Aber ohne Gewehr.
Wäre da nichts für dich?
Wie bitte?
Wäre da nichts für dich? So eine BJJ-Schule
im Prenzlauer Berg? Besser.
Ja, Prenzlauer Berg ist schon so das Edelviertel, ne? In Berlin, oder? Liege ich da falsch?
Naja, wir waren 13 Jahre lang mit unserer Schule im Prenzlauer Berg und da kamen halt irgendwann sehr viele Leute, die einfach nicht schwitzen wollten. Also,
ja, das meine ich.
Wo das ein bisschen gibt es. Also, und ich muss sagen, Wedding finde ich ehrlicher.
Okay. Was hältst du von diesen Promis, die BJJ machen? Ich hatte letztes Jahr ein Video gesehen von Ashton Kutcher, als er seinen Braungurt gekriegt hat.
Geil, oder? Und
hast du das Video gesehen? Ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, aber sein Blick spricht Bände. Also, was ist das? Ist das so ein Promi-Bonus oder ist das so ein spezielles System für solche Prominente? Weil das ist ja wirklich ich will jetzt nicht irgendwie bashen oder Kindergarten sagen, aber das ist schon scheiße. Oder?
Ich denke, das ist abhängig. Ich glaube, dass es sehr viele Prominente gibt, die richtig hart dafür arbeiten müssen.
Das glaube ich schon.
Und auch ihre Zeit ganz schön abknapsen müssen. Ich weiß aber, weil ich selber mal bei denen in der Schule war, dass es zumindest ein Team gibt, die ein Special-Programm für Promis haben, lustigerweise in Los Angeles, wo also die Leute nicht mal Sparring machen müssen. Von daher, das ist dann so ein extra Ding. Du, BJJ ist letztendlich wie alles andere auch ein Geschäft.
Ja.
Es gibt ganz viele Leute, die müssen davon leben und die versuchen sich natürlich ihre Ecke zu suchen. Wenn du irgendwelche Prominenten hast, die wirklich wahnsinnig viel Kohle dafür hinlegen und dafür aber so ein bisschen sagen, du pass mal auf, ich drehe nächste Woche wieder, ich kann mir nicht am Finger an der Kapsel irgendwas knicken, ich kann hier nicht mit blauem Auge rauslaufen und ich kann mir schon gar nicht mal ein Knie oder ein Ellbogen verletzen, dann ist es okay.
Ja, Frank, also, aber dann sollen sie die Scheiße auch sein lassen, oder?
Naja, BJJ ist schon geil, also ich kann schon verstehen, dass ich...
Hast du das Video gesehen mit ihm?
Ja.
Was sagst du denn dazu?
Ist nicht meins, aber ich toleriere es.
Hast du schön gelöst. Ist nicht meins.
Ich bin nicht die BJJ-Polizei, du. Jeder kann machen, was er möchte. Ich kenne viele Schwarzgurte, da gucke ich auch, denke ich mir, meinen Teil dazu. Und genauso viele Weißgurte, wo ich mir überlege, Mann, Alter, die sind jetzt 5 Jahre bei dir. Gürtel, jeder Lehrer vergibt, glaube ich, Gürtel nach seiner eigenen Einstellung dazu. Und das ist völlig okay.
Du hast gesagt, direkt am Anfang, Wheel of MMA, Matchmaker, machst du nicht mehr. Ich hatte am Anfang der Folge einmal gesagt, ich hatte mir extra was so zusammengestellt. Sollen wir die 6 Namen einmal durchgehen? Hast du da noch Energie für und Lust?
Kommen die aus Deutschland oder international?
Es sind 4 Deutsche und 2 Internationale.
Leg mal los.
Pass auf, das ist jetzt der Fantasie-Fight-Card. Ich nenne dir einen Namen und du sagst direkt, wen du dafür siehst. Du kannst auch einen internationalen dann nennen. Er muss ja jetzt nicht Deutsch gegen Deutsch sein. Erste ist Federgewicht, Daniel Weichel.
Boah, ewig schon dabei.
Ja, gegen wen würdest du den gerne sehen?
Seine Bälle, oh. Der Witz dabei ist, eigentlich macht Daniel wirklich gute, spannende, klasse Kämpfe. Daniel ist für mich im Augenblick von den Aktiven einfach das Beispiel für einen professionellen Kämpfer. Mhm. Weil ganz sowieso MMA Frankfurt ist der Hammer. Ganz, ganz oben war für mich auch so die erste richtig professionelle Schule, die wirklich BJJ, so wie ich sie mir international professionell vorgestellt habe. Ich würde halt ihn zu gerne auch nochmal gegen Pitbull bei Bellator sehen, weil dieses K.O., was er damals im Titelkampf bekommen hat, das war so schade. Der war so weit vorne bei mir. Ich war mir sicher, der bringt das Ding mit nach Hause und dann passiert ihm das. Unbedingt nochmal in den Titelkampf.
Ist auch ein super netter Typ. Ich habe den damals auf der Respect FC, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, da hat, glaube ich, der Jörg Lothmann das erste Mal gekämpft, wo der dem einen Drehkick gibt und der fällt direkt zum Boden. Ich glaube, das war auf der Veranstaltung. Da hat auch Björn Schmiedeberg gekämpft. Da habe ich den ersten Mal kennengelernt. Super netter Typ.
Ich habe Daniel im 2. Outsider Cup gesehen. Schon damals, ich glaube, er hat damals durch Highkick K.O. gegen Malte Janssen oder sowas gewonnen. Wenn ich das noch richtig in meinem völlig, wenn nicht, liegt es an meiner Altersdemenz. Aber schon da dachte ich, wow, war der Hammer.
Den 2. Bantamgewicht. Khalid Taha. Oder Khalid Taha. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche.
Jetzt muss ich gestehen, dass ich Khalid seit Mike Küppers nicht mehr kaum noch gesehen und verfolgt habe.
Also den letzten Kampf, den ich, glaube ich, von ihm gesehen habe, war, der war sogar bei der UFC, wo er auch so schnell...
So schnell?
Ja, so, wo er so schnell gewonnen hat, wo er so schnell die Runde für sich entschieden hatte. Ich weiß aber nicht mehr, gegen wen das war.
Ja, ich bin auch gerade am Überlegen, ist auch schon eine Weile wieder her. Ja, ich meine, Bantamgewicht in der UFC ist eine super Gewichtsklasse für ihn. Die können halt, die meisten deutschen Kämpfer, die da hinkommen, denen fehlt sehr viel an internationaler Erfahrung und die kommen dann da gleich gegen irgendjemanden, der schon im Alter von 6 Jahren hardcore-mäßig mit dem Training im Ring angefangen hat. Ich hoffe, dass sie ihn nicht verheizen da. Ich glaube, dass es jemand ist, den man wirklich gut aufbauen kann.
Bleibt abzuwarten. Dustin Poirier.
Naja. Nach der letzten Leistung, was bleibt ihm jetzt? Khabib?
Meinst du?
Naja, wird er nicht als nächstes kriegen. Wird er wahrscheinlich, so wie es aussieht, im Augenblick gar nicht kriegen.
Hättest du denn damit gerechnet, dass er den Kampf macht?
Oder ich persönlich? Ja. Meine eigene Wette? Ja.
Hast du mitgerechnet?
Nicht mitgerechnet, ich habe es gehofft.
Okay, weil?
Ich bin kein großer Conor-Fan. Ich bin kein großer Fan des Ganzen drumherums. Ich mag Conor McGregor als Kämpfer unglaublich. Dieses Timing, dieses Auge, diese Art und Weise, sich zu bewegen, immer der Hammer. Das ganze andere kotzt mich an. Ist nicht mein Ding.
Wobei er ja jetzt beim letzten Mal komplett das Gegenteil war, ne?
Und genau das war er nicht nur beim letzten Mal. Das ist eine Entwicklung, fand ich, wo ich mir dachte, auweia, hat das noch. Hm. Und ich fand, ich gucke zu gerne diese UFC Embedded, diese 6, 7 Teile, die immer in der Fight Week kommen, wo du immer so ein bisschen die letzten 3 Vorbereitungen, ohne dass du ja wirklich was beim Training siehst, aber wie die Leute sich so geben. Und ich fand, dass das den Poirier für McGregor, der sich gerade in diesem Stadium des Umbruchs befindet, einfach weil er vielleicht von sich selber denkt, dass er am Ende ist, dass es eine Nummer zu groß für ihn war. Das war zu viel. Das war einfach, du verlässt dein Trainingcamp. Du hast noch deinen Trainer, aber du hast ein ganz anderes Camp. Du trainierst auf einmal mit ganz anderen Leuten. Du bereitest dich komplett woanders mit anderen Leuten vor. In einer Zeit, die ja für alle nicht einfach sind. Und dann kriegst du so ein Brett vorgesetzt. Hab's nicht erwartet, aber ich hab's eigentlich mir gedacht. Ich keine Ahnung, wie ich diesen Zustand beschreiben soll. Aber ich dachte mir, dass das Ding Poirier gewinnt.
Also ich war da komplett neutral. Ich bin jetzt auch kein Conor-Fan, aber ich war da komplett neutral. Nächste, der letzte Deutsche, auch ein Frankfurter, Christian Eckerlin.
Boah, das sind ja alle Namen, die schon so ewig dabei sind. Er hat es aber auch verdient jetzt mal so richtig groß.
Oder?
Ja. Ja, aber ist auch schon so lange dabei. Da weiß man nicht, was noch in ihm steckt. Ich glaube, vielleicht überrascht er uns noch, oder?
Also ich folge ihm auf Instagram und ist immer noch eine Maschine, ist immer noch ein Tier.
Unglaublich, ja. Der ist aber auch schon ein Mann, wenn ich mir überlege, wann ich den so die ersten Male gesehen habe.
Ja. Die letzten 2, diesmal international. Für mich, auch wenn es jetzt erst Februar ist, war es jetzt, also der Kampf war also unglaublich. Kamaru Usman. Hast du den gesehen?
Ja, klar. Gilbert Burns. Du, da gibt es auch im Augenblick niemanden, wo ich mir denke, in der Gewichtsklasse, vielleicht wenn er die Gewichtsklasse ändert, aber in der Gewichtsklasse hat er, glaube ich, mit Burns im Augenblick. Früher hatte ich Burns nie so gut im Kopf. Also ich fand, hättest du mir diesen Kampf vor 1,5 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, was will der da? Hm. Aber er hat damit schon einen der absoluten Contender weggemacht. Und zwar in einer Art und Weise, wo ich mir denke, es wird eine Weile dauern, bis die UFC jemanden ranholt, der gegen Kamaru Usmanov da mithalten kann.
Fällt dir auch spontan jetzt keiner ein, ne?
Nee.
Mir nämlich auch nicht.
Der ist noch in der Mache. Den haben wir noch nicht da, so auf dem Papier. Der ist noch nicht ausgebrochen aus seiner Schale oder so.
Wobei die erste Runde für Burns ja eigentlich ganz gut aussah, ne?
Ja, aber du musst ja auch überlegen, guck mal, Burns hat sicherlich auf dem Papier die Vorteile im Boden, hat den Vorteil, dass die früher im gleichen Team waren und ein direkter Trainingspartner war. Hm. Also die kannten sich ja, die wussten ja, was zu erwarten ist. Und trotzdem war es ja dann doch nach hinten raus schon so schnell so eine dominante Vorstellung. Ja. Also nach der ersten Runde hat er ja auch nicht mehr irgendeine Chance gehabt.
Der letzte. Da finde ich nämlich auch keinen passenden Gegner. Vielleicht fällt dir direkt spontan einer ein. Masvidal.
Kämpft er noch?
Ist er nicht? Also ich habe, ich hatte jetzt auf dem Schirm, dass der noch, dass da noch irgendwie was in der Pipeline war, dass sie gesucht haben, aber
ja, nein, also wenn, dann ich mich, aber
wüsste jetzt keinen, der, weiß ich nicht, der gegen ihn irgendwie antreten könnte. Würde mir jetzt spontan noch nichts einfallen.
Welche Gewichtsklasse macht der jetzt?
Welter.
Hm.
Welterweight.
Auch eine starke Gewichtsklasse. Ja. Meine Fresse.
Gibt es denn in Berlin noch irgendwelche Talente, die du in letzter Zeit gesehen hast, wo du sagst, oh, prägt euch mal den Namen ein vielleicht? Gerade für die Leute, die so die deutsche MMA-Szene so ein bisschen im Blickfeld
haben. Wir haben in Berlin, würde ich sagen, zwei richtig gute Teams. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das eine Team besser ist als das andere, wobei ich mir das denke. Das ist einmal sicherlich Fenris Trim und dann ganz sicher die Jungs von Spitfire, die da auch eine richtig große Aufbauarbeit reinstecken, wo auch meine beiden Talente ja oder meine Talente hingewechselt haben, als wir mit dem MMA aufgehört haben bei uns, weil wir das gar nicht leisten können, was die leisten. Von daher würde ich sagen, da kommen der Nico Samsonice, denn halt Rani und Atti, die ja dahin gewechselt haben zu Spitfire und halt sehr, sehr viel Aufbauarbeit, Nachwuchsarbeit liefert ja da Fenris Gym. Aus diesen beiden Gyms werden, wenn überhaupt Leute aus Berlin kommen, kommen sie wahrscheinlich im Augenblick auf jeden Fall daher.
Gut. Ja, würde ich sagen, halten wir mal die Augen und Ohren offen. Und ich kann mich erstmal bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast. Ich meine, am Anfang hast du gesagt, ist momentan eh nichts zu tun. Wir haben uns vor der Sendung schon so ein bisschen gegenseitig ausgekotzt, was die Pandemie anging. Und das wollten wir jetzt nicht hier in die Folge mit reinbringen, weil
macht jeder.
Hörst es an jeder Ecke, deswegen wollten wir das jetzt hier nicht aufgreifen, das Thema. Frank, ich bedanke mich.
Ich sag danke.
Ja, ich wünsche dir alles, alles Gute und das war so schnell wie möglich wieder ja, in die Normalität zurückkehren und trainieren können.
Na, das wird noch eine Weile dauern. Wahrscheinlich wird George Masvidal vorher noch einen Kampf haben, wo wir wieder trainieren können. Wenn ich mir angucke, wie das umliegend denn so ist bei uns, wir werden wieder die Letzten sein.
Ja, das, so sieht's aus, ja. Aber es ist, wie es ist, habe ich letztens gelernt. Man kann es nicht ändern. Man kann nur abwarten.
Ja.
Ne?
Ja. Na, schauen wir mal.
Ich danke dir. Und alle, die zugehört haben, danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns weiter treu bleibt. Bleibt gesund, bleibt sicher. Wir hören uns das nächste Mal. Ciao.
Super. Ciao.